Schön, dass ihr da seid heute in den Ferien. Schön, dass wir gemeinsam, ich glaube, 6 Wochen durch den Timotheusbrief, durch den zweiten Timotheusbrief durchgehen dürfen und uns dort Gottes Wort anschauen. Wir haben ja am Pfingsten rum schon mal 2 Einheiten dazu gestartet, haben uns dort schon mal eine ausführliche Einleitung in den zweiten Timotheusbrief angeschaut. Und heute wollen wir jetzt eben starten und detaillierter, in Anführungszeichen, durch diesen Brief durcharbeiten und uns schauen, was Paulus dem jungen Timotheus mitgeteilt hat und was er damit auch der ganzen Gemeinde mitgeteilt hat. Ich möchte beten, beziehungsweise lasst uns gemeinsam beten und dann wiederhole ich ganz kurz die Einleitung und dann starten wir rein. Jesus, du bist Mensch geworden, bist vollkommen gelebt, bist gestorben, auferstanden und in den Himmel gefahren und redest heute zu deinem Volk durch dein gutes, lebendiges Wort, das dazu fähig ist, den Menschen ganz zubereiten, ganz zu deinem Werk, zu einem Leben, das dir gefällt, zur Rettung zubereiten. Du möchtest dieses Wunder wirken, das geistliche Leben entsteht durch die Predigt, durch eine langmütige Belehrung, Mahnung, Überführung, Erbauung im Hinblick auf dich, Herr Jesus. Dazu hast du auch diesen Timotheusbrief gegeben, dazu hast du ein ganzes Wort gegeben. Und so bitten wir voll Hoffnung und Vertrauen, dass du dein gutes Wort in uns, in der Kraft deines Geistes, durch mich in dieser Schwachheit, in die Herzen hinein, sprich schon, das Leben entsteht, geistliches Leben, weil du Leben und Unvergänglichkeit geoffenbart hast. Danke für dein wunderbares Werk, das du vielfach in den letzten Jahren an uns gewirkt hast und dass wir vertrauen dürfen, dass du es weiter tun wirst. So bitte wirke du mehr über Erbitten und Verstehen hinaus. Amen. Der zweite Timotheusbrief ist so eine Art Testament, das schreiben die Kommentatoren immer wieder. Testament von Paulus, weil er im Begriff steht zu sterben. Er ist in Rom im Gefängnis und schreibt dort an seinen Schüler, vielleicht seinen Lieblingsschüler, auf jeden Fall einer seiner ganz engen Freunde, Mitarbeiter, an den Timotheus. Aber dieser Timotheus ist im Dienst schwach geworden. Wir werden heute lesen, dass er sich angefangen hat zu schämen, dass er Leiden nicht auf sich genommen hat und hat so den Dienst vernachlässigt. Und Paulus schreibt diesen Brief in der Hoffnung, dass Timotheus zu ihm kommt. Und dann lesen wir hier am Anfang ganz gleich lesen, dass er mit Freuden erfüllt wird, dass dieser Brief den Timotheus wieder packt, ihn motiviert, ihn im Dienst anreizt. Und er schlussendlich dann zu Paulus kommt und da große Freude da ist, weil, und das ist, was Paulus für eine Zuversicht hat, dieser Brief seine Wirkung nicht verfehlen wird an Timotheus. Ich habe diesen Brief, und damit haben wir das letzte Mal geendet, mit diesem Kernsatz zusammengefasst. Er beschreibt den Dienst am Wort für den Herrn Jesus in seiner Kraft trotz Bedrängnis. Ein Brief, der uns zum Dienst am Wort für den Herrn in seiner Kraft trotz Bedrängnis anleiten, anreizen, motivieren möchte. Das ist das Anliegen von diesem Brief zunächst an Timotheus, aber eben auch, das haben wir uns auch angeschaut, an die ganze Gemeinde, an uns, an mich und an alle, die zu Gott gehören. Dieser Brief hat 5 große Themen, vielleicht hat er mehr, ich habe versucht, 5 rauszuarbeiten, noch an Pfingsten, und da möchte ich uns noch mal mit hineinnehmen zur Wiederholung. Er bespricht davon, dass ein Dienst in Drangsal und Leiden geschieht. Und das bedeutet unter anderem, dass Paulus in Ketten ist. Das bedeutet aber auch, dass da körperlich Krankheiten sein können, das bedeutet, dass Spott da ist. Es bedeutet sogar Frost und Kälte in ganz verschiedener Art und Weise, in Mühen, in einfachen Lebensverhältnissen, all das ist Drangsal und Leiden, in denen Dienst geschieht. Aber dieser Brief beschreibt uns auch, dass Gott uns Kraft gibt für diesen Dienst. Das schauen wir uns heute einen großen Teil davon an. Dieser Brief ruft uns auch auf, sagt uns, hey, Gott hat euch Kraft gegeben, bitte jetzt diene auch. Und dieser Brief gibt uns Vorbilder im Dienst für den Timotheus, wo er kannte, wo er wusste, ja, mit denen habe ich zusammengelebt, mit denen habe ich zusammen gedient, wo er sagt, so möchte ich leben, so möchte ich dienen oder so möchte ich nicht leben und nicht dienen. Motivierende Vorbilder. Und dieser Brief richtet uns aus auf das Ende, die Wiederkunft. Das steht am Ende eines Lebens im Dienst für den Herrn. Und dann, je nachdem, welche Worte wir nehmen, hier zum Beispiel in Kapitel 2, heißt es dann von ewiger Herrlichkeit. Das ist dieser Brief, sind die Themen dieses Briefes. Und das Hauptanliegen ist ein Dienst am Wort für den Herrn aus seiner Kraft, trotz Bedrängnisse. Und da wollen wir es abschnittsweise durchgehen, wollen heute das Kapitel 1 uns anschauen, das heißt konkret Vers 3 bis Vers 18, und wollen dort an diesem Text drei Fragen stellen. Die erste Frage, das wird die Verse 3 bis 5 sein: Was ist die Voraussetzung für einen Dienst? Was ist die Voraussetzung? Ich werde die Abschnitte dann zum jeweiligen Zeitpunkt lesen, dass wir nicht diese Verse an einem Stück lesen. Die zweite Frage ist, was ist die Kraft für einen Dienst im Herrn? Was ist da die Kraft? Und die dritte Frage, beziehungsweise der dritte Punkt ist, was sind die Vorbilder für einen Dienst? Wie haben sie gelebt? Wie haben sie gelebt? Wie sollen wir nicht leben? Was sind da die Vorbilder? Das werden die Verse 11 bis 18 sein. Aber zunächst einmal die Frage, was ist die Voraussetzung für einen Dienst für den Herrn? Ich möchte lesen 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 3 bis 5. Paulus spricht, und damit spricht unser Herr: Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie unablässig ich deiner gedenke in meinen Gebeten, Nacht und Tag, voll Verlangen, dich zu sehen, indem ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freuden erfüllt sein möge, indem ich den ungeheuchelten Glauben in dir in Erinnerung habe, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Paulus macht eine Gegenüberstellung. Er stellt sich dar in diesem Gebet, und er stellt Timotheus dar. Und sein Hauptanliegen in diesem Abschnitt ist, Gott zu danken wegen dem Glauben für Timotheus und damit ihn dann indirekt daran zu erinnern und diesen Glauben festzustellen. Stell dich vor, da ist dieser Timotheus, der im Glauben schwach wird. Und Paulus könnte ihn anschauen und sagen, Timotheus, du bist schwach, hast du überhaupt echten Glauben? Wo sind die Früchte? Könnt ihr fragen, oder? Aber Paulus sagt, er beginnt diesen Brief mit einer Feststellung, mit einem Lob Gottes, dieser hat echten Glauben, wie dieses ganze Gebet zusammengefasst wird. Genau. Und da stellt er sich gegenüber, und das möchte ich herausarbeiten. Ich denke, es ist klar, wenn wir heute diese Verse anschauen, dass wir nicht jedes Detail anschauen. Das kriegen wir nicht hin, in diesen 6 Bibelstunden den ganzen Brief im Detail anzuschauen. Deswegen muss man manches rausnehmen. Und ich möchte hier herausarbeiten und euch zeigen, dass Paulus sich mit Timotheus gegenüberstellt und sagt, hey, wir haben den gleichen Glauben. Das ist das Anliegen hier. Ich lese nochmal Vers 3. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene. Paulus sagt hier zwei Aspekte über sich selber. Zum einen, er dient von den Voreltern her, und damit sind es nicht die Eltern von Paulus gemeint, von denen wissen wir gar nichts, wenn wir das Neue Testament durchlesen. Wir haben keine Ahnung, was das für welche sind. So ein bisschen, wo sie gewohnt haben und so, aber wir wissen nicht, ob sie gläubig sind. Sondern er meint die Voreltern her, das heißt alle Gläubigen, die vor ihm waren. In Kapitel 2 zum Beispiel erwähnt er einen David oder einen Abraham, der als Patriarch, dann als Voreltern ist. All diejenigen, so heißt es hier, die mit reinem Gewissen Gott dienen. In Hebräer 9, Vers 12 heißt es, dass man durch das Blut Christi das Gewissen gereinigt wird, damit wir Gott, mit dem lebendigen Gott dienen. Die Voraussetzung für einen Dienst am Herrn ist ein reines Gewissen ihm gegenüber. Das heißt, keine Schuld. Und diese Schuld ist weggenommen, einzig und allein, weil Christus in seinem Blut sie gesühnt hat. Und damit sind die Voreltern, hier, die hier angesprochen werden, sind diejenigen, die seit Adam Gott durch das Blut Christi mit reinem Gewissen gedient hat. Schaut mal, das Gleiche sagt er über Timotheus, Vers 5. Indem ich deinen ungeheuchelten Glauben in dir in Erinnerung habe, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Jetzt haben die Voreltern plötzlich, also die Vorfahren plötzlich zwei Namen. Da war die Eunike, seine Mutter, und die Oma, die Lois. Die wohnten zusammen mit Timotheus, wir können das nachlesen in Apostelgeschichte, erste Missionsreise am Anfang irgendwo, ich weiß es gerade nicht genau. Können wir das nachlesen, dass er von ihnen fromm erzogen wurde. Auch in Kapitel 3 steht hier nochmal manches dazu. Und er sagt, dieser Glaube war schon bei ihnen da. Und genauso wie bei mir schon Glaube in der Tradition der Großeltern da war oder in der Vorfahren, genauso auch bei dir. Bei sich selber spricht er von einem reinen Gewissen, bei Timotheus spricht er dann von einem ungeheuchelten Glauben. Und das beides zusammen ist Kennzeichen von wahren Glauben. Ein ungeheuchelter Glaube ist ein Glaube, der nicht fromm nach außen tut und dann aber anders lebt, sondern einer, der wirklich echt ist. Gebt mal mit mir in 1. Timotheus Kapitel 1. Da möchte ich euch zeigen, wie Paulus sagt, das ist, worauf echter Glaube hinausläuft. 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 5 möchte ich lesen. Dort schreibt Paulus eben wieder zu Timotheus, das Endziel des Gebotes, oder wir könnten sagen, übersetzen, das Endziel des christlichen Auftrages. Darauf läuft es, wenn ihr so wollt, die Ethik, die christliche Ethik hinaus. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Ihr merkt, hier kommen diese zwei Punkte wieder zusammen. Das ist das Endziel, das ist das Ziel, worauf jeder echte Glaube hinläuft. Und damit sagt er zu uns im Text, zu Timotheus, schau, wie mein Glaube echt ist, ist dein Glaube echt. Hier am Ende, wir gehen zurück in Timotheus, im zweiten Timotheusbrief, am Ende von Vers 5 schreibt er, ich bin aber überzeugt auch in dir. Auch Timotheus hatte diesen echten Glauben und diesen haltet er fest und sagt, hey, dein Dienst leidet Schiffbruch, dein Dienst ist nicht gut, aber ich bin überzeugt, in dir ist ein echter Glaube und wir werden gleich sehen und damit hast du alles, um diesen Dienst wieder anzufachen. Damit hast du alles. Werden wir uns gleich anschauen. Zunächst aber möchte ich auf einen Unterschied hinweisen. Paulus hat echten Glauben von den Voreltern her. Timotheus hat echten Glauben von den Voreltern her. Aber Paulus hat, so steht es hier in Vers 3, ich lese ihn nochmal, ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene. Paulus hat Dienst, Timotheus hat keinen Dienst. Das ist der Unterschied und das ist der Grund für diesen Brief, weil sie beiden echten Glauben haben. Aber der eine Dienst und der andere hat keinen Dienst, beziehungsweise einen Dienst, der massiv unter Schwierigkeiten ist. Deswegen schreibt er diesen Brief. Guck mal in Vers 6. Wie geht es weiter? Dort steht, aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe anzufachen. Aus welchem Grund? Weil Timotheus echten Glauben hat. Deswegen hat Paulus Freimut, Timotheus daran zu erinnern, zu sagen, bitte beginn wieder mit deinem Dienst. Weil wenn kein echter Glaube da wäre, dann wäre das hoffnungslos. Wo kein echter Glaube da ist, kann kein echter Dienst da sein. Kann kein reines Gewissen da sein, kann kein ungeheuchelter Glaube da sein. Wir werden es nachher sehen, ist kein Heiliger Geist da, ist keine Kraft da, ist kein Dienst da. Aber das ist doch das erste wunderbare, die erste wunderbare Botschaft hier im Timotheusbrief. Wenn echter Glaube da ist, dann ist die Voraussetzung für einen geistreichen, für einen guten Dienst gegeben. Dann ist alles da. Und die wunderbare Botschaft an uns heute, oder ist echten Glauben in deinem Herzen, dann ist alles da. Dann hat Gott uns alles in Christus geschenkt. Wir werden es nachher in Vers 9 und Vers 10 uns anschauen. Das Hauptanliegen dieses ersten Abschnittes ist, Gott für den echten Glauben des Timotheus zu danken. Danke Gott, dass du ihn hineingelegt hast. Und damit festzustellen, die Grundlage ist gelegt. Es ist alles, was wir brauchen, ist vorhanden. Und wie startet Paulus jetzt? Paulus geht jetzt über und sagt, das ist die Kraft im Dienst. Und beschreibt es dann jetzt in den Versen 6 bis 10. Die wollen wir uns als nächstes anschauen. Was ist die Kraft im Dienst? Und ich möchte nochmal Vers 6 lesen. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist durch Auflegung meiner Hände. Was fällt auf? Zuerst einmal, Paulus sagt nicht, ich ermahne dich. Paulus sagt nicht, ich befehle dich, sondern Paulus sagt, ich erinnere dich. Und dieses Wort hier ist noch nicht mal eine Befehlsform im griechischen Text, sondern es ist einfach ein ganz normales Wort für erinnern. Warum? Warum? Weil er mit echtem Glauben alles hat. Er muss ihn nur erinnern. Und Paulus wird, und der Heilige Geist in Timotheus wird ein Wollen bewirken in ihm. Wir werden nachher sehen, er hat trotzdem noch Befehle, Imperative verwendet er trotzdem noch. Aber hier an dieser Stelle, er steigt nicht so ein, sondern er sagt, ich muss dich nur erinnern und der Geist in dir wird wirken. Was steht hier? Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Was ist eine Gnadengabe Gottes? Verschiedene Punkte. Zunächst ist es eine Gnade Gottes, ein Geschenk, das er nicht verdient hat. Es ist eine Gabe, Gott hat sie ihm gegeben und es ist eine Gnadengabe Gottes. Das heißt, sie kommt von Gott. Und ist das schlecht, was von Gott kommt? Nein, oder? Das ist wunderbar. Und dann steht er, dieses Geschenk, diese Befähigung, in Vers 7 werden wir sehen, das ist der Heilige Geist, der diese personifiziert, dieses Geschenk soll er anfachen. Dieses Wort anfachen, ich habe es in der Einleitung das letzte Mal erklärt, mit ein Feuer wieder aufleben lassen. Das ist dieses Wort, das hier steht, wenn wir es ganz wörtlich übersetzen würden. Dieses Mal möchte ich dieses Wort anhand von 1. Mose 45 erklären. Dieses Wort kommt in der Schrift genau zweimal vor und eben danach in 1. Mose 45. Und dort sehen wir, dass es in einem sehr ähnlichen Zusammenhang vorkommt, wie es im Timotheusbrief vorkommt. Ich nehme uns kurz mit hinein in den Zusammenhang. Josef kommt nach Ägypten, wird versklavt, kommt ins Gefängnis, steht auf, wird zum großen Herrscher, die Hungersnot kommt, seine Brüder kommen zu ihm, bekommen Getreide ein, zweimal, er gibt sich ihnen zu erkennen und er sagt, jetzt geht und holt meinen Vater Jakob. Ihr könnt alle hier leben, hier gibt es genug zu essen. Und wir sind in diesem Zusammenhang, wo die Brüder zurückkommen zu Jakob und sagen, Josef lebt. Und da möchte ich ab Vers 26 lesen. 1. Mose 45, ab Vers 26. Und sie berichteten ihm und sprachen, Josef lebt noch und er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Der erstarrte sein Herz, denn er glaubte ihnen nicht. Und sie redeten zu ihm alle Worte Josef, die er zu ihm geredet hatte. Und er sah die Wagen, die Josef gesandt hatte, um ihn zu holen. Und der Geist ihres Vaters lebte auf oder wurde wieder entflammt. Das ist unser Wort. Und Israel sprach, genug, mein Sohn Josef lebt. Ich will hinaufziehen, ihn zu sehen, ehe ich sterbe. Dieses Wort, sein Geist lebt auf, ist das gleiche Wort wie bei Timotheus, das wir da gerade gelesen haben. Und der Zusammenhang hat einige Parallelen. Beides Mal haben wir die Botschaft, dass ein Toter, beziehungsweise einer, der für tot gehalten wurde, wieder lebt. Josef lebt, Christus lebt. Beides Mal haben wir das, diese Person, um die es geht, in seinem Geist völlig ermattet ist, völlig am Boden ist und nicht lebensfähig ist. Beides Mal haben wir, dass diese Botschaft von dem einen, der noch lebt, neues Leben bringt und zu Tatendrang führt. Hier eben, Jakob will dann plötzlich nach Ägypten gehen und sagt hier auf, lasst uns dorthin gehen, ehe ich sterbe. In diesem alten, großen Alter, das er hatte, möchte er noch diese für damalige Verhältnisse Weltreise unternehmen. Plötzlich ist Kraft da bei Timotheus, plötzlich ist Kraft da zu neuem Leben. Beide, Josef, Jakob und Timotheus, wurden beide durch diese eine Botschaft, es lebt der Erlöser, erlebt, wurden sie neu entflammt und neues Leben kam in sie. Und bei Timotheus bedeutet das dann eben, dass er neu in seinem Dienst motiviert wurde, dass er neu zum Dienst angefacht wurde und die Gnadengabe eben in sich hat aufleben lassen. Gehen wir zurück zum... Ist mein Klingelton? Nein, mein Handy ist nicht. Nee. Gehen wir zurück zum 2. Timotheusbrief. Paulus fordert den Timotheus also auf oder erinnert ihn, die Gnadengabe in ihm wieder aufzufachen. Und worin ist das begründet? Das ist so wichtig. Er sagt es nicht, fach die Gnadengabe Gottes an, denn du hast eine Berufung, denn das ist deine Aufgabe, denn die Gemeinde braucht dich, denn sonst lachen die Heiden, denn du bist doch fähig dazu, denn du hast es doch so gut gemacht über viele Jahre. Das ist nicht, was Paulus zu Timotheus sagt. Er sucht den Grund nicht in ihm, nicht in der Gemeinde, nicht bei irgendwelchen Menschen, nicht bei irgendwelchen Umständen, sondern was sagt uns Vers 7? Warum diese Gnadengabe wieder anfachen? Vers 7. Hier kommt die Begründung, die mit denn anfängt. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Woran liegt das begründet, die Gnadengabe wieder aufleben zu lassen? Im Heiligen Geist, darin, dass Gott gehandelt hat. Gott hat gegeben im Handeln Gottes. Wie gut ist das, oder? Er sagt nicht, Timotheus, weil irgendwas in dir wäre, sondern weil Gott dir etwas gegeben hat. Und weiter, nicht nur, weil Gott dir was gegeben hat, sondern weil es der Person des Heiligen Geistes entspricht. Ich habe mir überlegt, was wäre, wenn Paulus geschrieben hätte, denn Gott ist willig zu wirken an dir. Dann könnte er sagen, ist er wirklich willig? Ja, vielleicht. Oder denn Gott hat schon vielfach in der Vergangenheit gewirkt. Ja, aber auch bei mir. Und wir würden trotzdem sagen, Gottes Wirken ist groß und gigantisch. Aber er sagt das nicht, sondern er sagt, denn es entspricht dem Wesen Gottes in dir, diesen Dienst zu vollbringen. Schaut mal Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Dieser Vers 7 beschreibt uns, wie ist der Heilige Geist? Was hat er für eine Persönlichkeit? Was ist das Wesen des Heiligen Geistes? Was lernen wir daraus? Und ich glaube, das ist einer der ganz, ganz wichtigen Punkte für die heutige Bibelstunde und für diesen ganzen Brief. Worin ist dieser Dienst begründet? Worin liegt diese Kraft? Und ich hab wirklich gebetet, dass ich es gut erklären möchte. Und ich lese es euch am besten vor. Der Geistempfang ist der Grund, warum begründete Hoffnung besteht, dass Timotheus wieder im Dienst aufblüht. Paulus appelliert nicht an Timotheus, sondern an das aufgrund des Wesens des Geistes. Und was für ein Wesen ist dieses Geist? Wie? Ihr müsst euch das so vorstellen, der Geist in Timotheus sagt, ich habe diese Charaktereigenschaft. Wenn er sagen würde, du hast einen Geist des Hasses. Und da kommt ein Anstoß zum Hass und der Geist sagt, hurra, das bin ich. Und er fängt an und dann wird der Hass groß. Aber wenn hier steht, es ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dieser Geist merkt, das ist, was mir entspricht, das ist, was ich tun möchte. Und Timotheus sagt, ja, lass uns das tun. Dann sagt der Geist, ja, das ist mein Anliegen, so möchte ich handeln. Und deswegen beschreibt Paulus und Timotheus, was ist das für ein Geist, der in ihm lebt. Er beschreibt zuerst einmal negativ, was ist das nicht für ein Geist, der in ihm lebt. Es heißt ein Geist nicht der Furchtsamkeit. Wir könnten übersetzen, nicht ein Geist der Feigheit, der sich zurückzieht. Oder nein, in Vers 7, Vers 8 steht parallel, so schäme dich nicht. Ein Geist, der sich schämt, der sich zurückzieht und sagt, Evangelium verkündigen? Lieber nicht. Könnte man Ärger kriegen, könnte Lasten bedeuten, könnte Not bedeuten. Lass uns das lieber. Das ist nicht der Geist, nicht einer, von dem es kommt, dass die Menschen sich schämen. Sondern es ist ein Geist, und so heißt es hier, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Die Kraft werden wir nachher in den Versen 9 und 10 anschauen. Dort wird sie entfaltet werden. Das heißt, das ist ein Geist, der Kraft hat, in Christus den Tod zunichte zu machen, in Christus neues Leben hervorzubringen, in Timotheus stark zu sein für den Dienst. Schaut mal mit mir in Kapitel 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Ein Geist, der dazu befähigt, Leiden auf sich zu nehmen. Der dazu befähigt, Kapitel 2 werden wir das dann das nächste Mal sehen, die Auserwählten zu retten. Das ist diese Kraft, die da steht. Das ist dieser Geist, der wirkt. Ein Geist der Liebe. Was ist die Liebe? Die Liebe ist im Neuen Testament die Zusammenfassung des Wandels. Wie soll ein Christ leben? In Liebe. Verschiedene Stellen, Matthäus 5, 43 bis 48, lebt in Liebe, wie Gott, damit ihr vollkommen seid. Oder Kolosser 3, Vers 14, wo Paulus den ganzen Wandel unter Liebe zusammenfasst. Er sagt hier, es ist ein Geist, der dich dazu befähigt, in Liebe miteinander umzugehen, liebevoll zu leben, liebevoll das Wort Gottes weiterzusagen und so weiter. Das entspricht dem Wesen des Geistes. Gott ist Liebe, oder? Und die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, Römer 5, Vers 5. Und jetzt ist dieses Wesen Gottes, diesen Wesenszug Gottes in Timotheus, in uns. Und ein Geist der Besonnenheit. Manche übersetzen mit Keuschheit und Synonyme. Was meint das? Dieses Wort, es ist ein Besonnenheit, das heißt, der eine Rationalität hat, der unser Denken verändert. 1. Korinther 2, Vers 16 sagt, wir aber haben den Denksinn Christi, und damit meint er den Heiligen Geist. Gottes Denksinn sitzt in uns, hat in uns Gestalt gewonnen, hat in Timotheus Gestalt gewonnen, sodass Timotheus, und dazu ruft Paulus ihn auf, immer wieder in diesem Brief, seinen Kopf einschalten soll und nachdenken soll. Und guck mal, zum Beispiel in Vers 6, wir haben es schon gelesen, aus diesem Grund erinnere ich dich, Timotheus, erinnere dich daran, was ich die Gnaden gab, was ist der Geist in dir? Oder in Kapitel 2, Vers 7, bedenke, was ich sage und der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Warum? Setz dich hin, Timotheus, überlege, was bedeutet es konkret, Mühen, das ist der Kontext hier, Mühen in deinem Leben auf dich zu nehmen, was bedeutet es konkret? Und Gott wird dir sagen, hier an diesem Punkt und an diesem Punkt, durch dein Denken. Vers 8, halte im Gedächtnis und so weiter. Erinnere dich immer daran. Erinnere dich, aus welcher Kraft heraus du lebst. Vers 14, Kapitel 2, Vers 14, bringe in Erinnerung. Die Gemeinde soll es wissen. Die Gemeinde soll daran erinnert werden, in diesem Fall, wie man mit falschen Lehren umgeht. Was ist das für ein Geist? Ein Geist, der in uns wohnt, der das Denken des Menschen im Griff hat, der das Denken der Heiligen immer mehr und immer mehr vollendet, sodass wir am Ende in der Wiederkunft das Denken eins zu eins mit dem Gleich haben werden mit dem Herrn und jetzt eben noch im Prozess. Und Paulus sagt, hey, Timotheus, nimm dir Zeit, setz dich hin, mach dir Gedanken. Du hast Angst? Mach dir Gedanken. Brauche ich, wenn dieser Gott wirkt, wirklich Angst haben vor den Geschwistern? Brauche ich wirklich Angst haben vor Fesseln? Er wird es in Kapitel 2 noch ausführen, auf was für Schlüsse er kommen soll. Dieser Geist lebt in Timotheus. Dieser Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Geist, der fähig ist, Gottes Werk zu bewirken. Der Geist, der fähig ist, einen liebevollen Wandel zu bewirken. Und ein Geist, der fähig ist, unser Denken darauf auszurichten, was ihm gefällt. Es geht hier darum, dass Timotheus den Geist wieder in sich Raum gibt. Wenn es um die Thematik geht, das Innewohnen des Heiligen Geistes, dann habe ich in meinem Kopf eine Wohnung oder ein Haus vor Augen, in der Heilige Geist einzieht, wie eine Person. Und die Situation bei Timotheus ist jetzt die, er nimmt den Geist, packt ihn und steckt ihn in die Abstellkammer und sagt, Türe zu, du bist da drin, ich mache das. Der Geist wohnt in ihm, ja, aber halt in der Abstellkammer, eine Speisekammer, wie auch immer. Und jetzt sagt Paulus, bitte Timotheus, mach die Türe wieder auf und er wird rauskommen und dein Haus, dein Leben mit sich erfüllen. Kennt ihr das wie eine Person? Manche Personen haben diese Eigenschaft, sie kommen in den Raum hinein und jeder weiß, dass sie da sind und sie freuen sich und die Personen haben eine Ausstrahlung. Das ist der Heilige Geist. Der muss bloß kommen und schon freuen sich verschiedene Menschen, dass sie da sind. Das ist der Heilige Geist. Und die Botschaft ist, lass ihn doch wieder wirken. Lass ihn doch wieder wirken. Es ist der Aufruf an Timotheus, dem Wesen des Heiligen Geistes, dem Dienst des Heiligen Geistes, der Arbeit nicht im Weg zu stehen, sondern ihm Raum zu geben. Weil Gottes Geist in dir ist, deswegen beginne wieder zu dienen. Oder andersrum, weil, wenn du anfängst zu dienen, die Türe aufmachst, dann wird der Heilige Geist sich entfalten. Das wird geschehen. Es entspricht dem Wesen des Heiligen Geistes, den Dienst in Timotheus groß werden zu lassen. Ich möchte es versuchen, in einem Bild runterzubrechen. Überlegt euch, ihr seid, keine Ahnung, Autofahrer und ihr habt ein Auto, ihr dürft euch erst die Automarke raussuchen, die euch gefällt und ihr geht auf Rennen und ihr wundert euch und sagt, hey, im letzten halben Jahr, ich habe kein Rennen mehr gewonnen. Aber das Auto ist doch so stark, hat einen großen Motor, viel PS und so weiter. Ist doch ein gutes Auto, warum gewinne ich nicht mehr? Ist doch das Beste von allen Autos. Und dann würde Paulus zu Timotheus kommen, würde zu euch sagen, hey, setz dich mal ins Auto rein und schalt's an und dann fahr los, okay? Das wird schon wieder. Darum geht's. Es geht nicht darum, der Motor ist schwach geworden. Nein, Timotheus hat einfach den Motor ausgemacht. Hat dem Auto verboten, das zu tun, zu was es bestimmt ist, nämlich zu fahren und schnell zu fahren. Paulus sagt, hey, setz dich rein und drück aufs Gaspedal. Der Motor ist noch der gleiche, der Tank ist immer noch voll. Beim Heiligen Geist geht der Tank nie aus. Klasse, oder? Sollten vielleicht mal überlegen, ob wir Autos mit dem Heiligen Geist betanken können. Was ist jetzt die Botschaft? Die Botschaft ist, Timotheus, fach deinen Dienst an, denn der Geist wird in dir wirken. Und er sagt Timotheus, wunderbar, ich lege die Füße hoch. Wenn der Geist es macht, dann kann ich die Füße hochlegen und es wird geschehen, oder? Motor an und Füße hoch aufs Lenkrad. Schaut mal in Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal im Evangelium nach der Kraft Gottes. Das hier ist jetzt ein Befehl von Paulus. Jetzt sagt Paulus, schäme dich nicht, sondern nimm teil an den Trübsalen. Ein Befehl. Aber schaut ihr, was für eine Reihenfolge er hat. Er sagt nicht zuerst, Timotheus, auf geht's. Und dann übrigens in der Kraft des Geistes. Und er sagt erst, hey, in der Kraft des Geistes, aber jetzt auf geht's. Komm, leg los und schäme dich nicht. Was messen soll er sich nicht schämen? Es heißt, schäme dich nicht des Zeugnisses. Dieses entspricht seiner Gabe. Bei Timotheus ist das, so lesen wir dann später in Kapitel 4, Vers 5, dass es die Gabe des Evangelisten ist. Evangelist nicht im heutigen Sinne von, wir bauen ein Zelt auf und da kommt ein Prediger, sondern Evangelist eher im Sinne von willig nach biblischem Verständnis ein Evangelist. Oder ich bin ein Evangelist im Sinne von, ich gehe und gründe eine Gemeinde. Das sind Grundzüge von einem Evangelisten. Nicht so sehr, wie wir heute von Verständnis haben. Einer, so können wir es lesen in Kapitel 4, der das Wort Gottes predigt, der das Evangelium Jesu Christi lehrt und weitergibt und auf das Evangelium achtet, dass es nicht verfälscht wird. Das ist ein Evangelist. Und dazu sagt Paulus, hey, schäm dich nicht. Tritt diesem Irrlehrer entgegen und sag ihm, dass er falsch ist. Geh zu der Gemeinde und unterrichte sie, dass sie das Evangelium kennen, dass sie darin leben. Schäm dich nicht. Und das Wort Zeugnis ist genauso auch ein, gibt es im allgemeinen Sinne, im Sinne von Apostelgeschichte 1, Vers 8, und ihr werdet meine Zeugen sein. In dieser Hinsicht hat jeder von uns diesen Auftrag, sich nicht zu schämen, sondern der Zeuge für den Herrn Jesus zu sein, Zeuge für ihn zu sein. Das Zeugnis von Paulus wurde hier, so lesen wir, getrübt, weil Paulus ins Gefängnis kam. Schäme dich nicht, das Zeugnis ist unseres Herrn, noch meines, seines Gefangenen. Timotheus vermutlich hat gehört, Paulus sitzt im Gefängnis in Rom, wird bald sterben. Vielleicht war sein Gedanke, oh, was wird dann mit mir passieren? Oder, oh, er ist mein großer Mentor, wie soll ich mich noch abstimmen, wenn der tot ist? Dann stehe ich alleine da, kriege ich das alleine hin. Ich bin noch jung. Oder gehen sie mir auch in den Kragen? Erst haben sie ihn, dann würden sie mich. Und auch, das ist sein Freund, sein Mentor. Überlegt euch mal, Mentorenperson, vielleicht die Eltern, vielleicht habt ihr so eine Mentorenperson und die ist plötzlich weg. Das hat einfach auch was mit Trauer zu tun, oder? Können wir uns vorstellen, kennen manche von uns vielleicht. Und da sagt Paulus, hey, das ist doch kein Grund. In Philipper 1 spricht er sogar, das macht das Evangelium noch größer, weil ich im Gefängnis sitze, weil ich so selbst den römischen Soldaten predigen kann und im ganzen Kaiserhaus predigen kann. Schau mal nochmal mit mir in Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium. Das Wort Trübsal kommt in gleicher Weise nochmal in Kapitel 2 vor und es meint es nicht einfach nur Verfolgung. Das meint nicht, da rennt einmal mit dem Messer hinter dir her oder sucht einer dich anzuklagen, sondern es meint auch, setz dich hin in der Vorbereitung und sorg dich, dass die Predigt gut vorbereitet wird. In Kapitel 2, das werden wir nächste Woche uns anschauen, wo er zeigt, opfere es manches in deinem Leben, dass du für den Herrn dienen kannst. Das meint dieses Trübsal auch. Und dann heißt es hier, sondern leide Trübsal, in meiner Übersetzung steht, mit dem Evangelium. Andere übersetzen hier, leide für das Evangelium. Was haben wir hier? Genau, die Brockhaus-Elberfelder hat es dann. Wir könnten aber auch übersetzen, und ich denke, das ist das Richtige, leide Trübsal im Evangelium, im Sinne von in der Kraft des Evangeliums. Das können wir weglassen. Paulus möchte hier sagen, leide in der Kraft oder leide im Evangelium, dann heißt es hier auch weiter, nach der Kraft Gottes. Das heißt, er möchte sagen, Timotheus, nicht einfach nur leide aus eigener Kraft, sondern leide deswegen, weil du weißt, was Christus getan hat. Zum Beispiel, der seinen Geist in dich gegeben hat. Zum Beispiel, Vers 10 werden wir sehen, der den Tod zunichte gemacht hat, der Leben ans Licht gebracht hat. Mit dieser Perspektive leide. Guck mal mit mir in Kapitel 2, Vers 8 und Vers 9. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium. Und jetzt schaut mal, worin ich Trübsal leide. Paulus sagt, in diesem Evangelium, Diese Botschaft im Kopf zu behalten, das gibt mir die Kraft, selbst in Leiden zu dienen. Vergesse ich diese Botschaft, vergesse ich, wer Christus ist, dann habe ich keine Kraft zu leiden. Das schauen wir uns das nächste Mal an, da freue ich mich schon drauf. Ich habe es gestern schon vorbereitet. Timotheus könnte jetzt sagen, okay, Paulus, im Evangelium leiden, in der Kraft Gottes leiden, aber habe ich überhaupt noch Zutritt zu dieser Kraft? Paulus, du hast vergessen, ich bin Gott untreu gewesen. Ich habe meinen Dienst verleugnet. Bin ich es überhaupt noch wert, von Gott Kraft zu empfangen? Oder fange ich meinen Dienst an, stelle mich auf die Kanzel, fange an zu predigen und Gott wird sagen, du böser Timotheus, 4 Wochen, 8 Wochen, 2 Jahre, ich habe keine Ahnung wie lang, du hast den Dienst vernachlässigt und plötzlich willst du wieder Kraft von mir haben? Was ist denn hier los? Solche Gedanken könnten in Timotheus aufkommen, oder? Vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber kennt ihr auch. Schaut mal, was Paulus in seiner wunderbaren, liebevollen, weisen Art und Weise tut in Vers 9. Er nimmt sich jetzt 2 Verse Zeit, um zu zeigen, aufzuzeigen, dass Timotheus immer und wirklich immer Zugang zur Kraft Gottes hat, weil es hat nichts mit ihm zu tun, sondern es hat nur was mit Gott zu tun. Und Vers 10, er nimmt sich Zeit zu zeigen, diese Kraft hat wirklich Kraft. Nicht, dass Timotheus nachher auf die Idee kommt, ja, okay, Gott, du gibst mir Kraft. Aber taugt diese Kraft auch? Da kommt einer und verhöhnt mich und dann kann ich bestehen? Taugt deine Kraft? Da, in Vers 11, um sich einen ganzen Vers zu zeigen, Zeit zu zeigen, diese Kraft hat Kraft. Diese Kraft hat Kraft, ja, okay. Vers 9, hat Timotheus Zugang zu dieser Kraft? Gilt all das, was wir in den ersten 6, 7, 8 Versen jetzt hier gesehen haben, gilt es ihm oder ist es vorbei, weil er gesündigt hat? Vers 9. Gott, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Paulus sagt, dieser Gott, von dem du Kraft erbittest, er hat dich gerettet. Und damit sagt er, fasst er zusammen, sagt, er hat alles für dich getan. Was gibt es Größeres wie die Rettung in dieser Welt? Er hat alles für dich getan. Er bringt dich in den Himmel. Glaubst du, der lässt dich auf der Kanzel versauern? Nee, der hat dich gerettet. Und guck mal, er unterstreicht, er, zweite Formulierung, und die stehen parallel. Er hat uns gerettet und berufen, aber nicht allein berufen, sondern berufen mit heiligem Ruf. Was ist ein heiliger Ruf? Ein heiliger Ruf ist ein Ruf, der von Gott kommt. Gott ist der Heilige. Ein Ruf, der dem Wesen Gottes entspricht. Was bedeutet heilig? Heilig bedeutet abgesondert, oder? Gott ist heilig von dieser Schöpfung, weil er nichts mit dieser Schöpfung zu tun hat. Im Sinne von, er ist nicht abhängig von ihr. Er wird nicht durch sie beschmutzt. Er ist kein Geschöpf, sondern er ist Schöpfer. In diesem Sinne ist Gott heilig. Im Umkehrschluss, Gottes Ruf hat nichts damit zu tun, wer Timotheus ist, sondern Gott ruft von außen herein, eben in einer heiligen Art und Weise. Aufgrund von seinem Wesen ruft er den Timotheus und er ruft ihn heraus zur Heiligkeit, oder? Mit einem heiligen Ruf. Manche übersetzen an dieser Stelle auch einen Ruf zur Heiligung. Ich denke, das ist nicht die erste Bedeutung, aber es schwingt mit, der Heilige ruft zu sich und damit eben in die Heiligkeit hinein. Rettung und heiliger Ruf bestehen parallel und Paulus verwendet diese zwei, um Timotheus zu sagen, schau, das hat Gott an dir getan. Und er geht weiter und unterstreicht. Und damit wird deutlich, dass es tatsächlich nichts mit Timotheus zu tun hat. Ich lese nochmal Vers 9. Der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken. Also Timotheus nicht aufgrund von irgendetwas, in Klammer, da wäre in letzter Zeit viel gewesen, was du getan hast. Nicht nach deinen Werken, sondern, heißt es hier, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Jesus Christus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Also nicht, Timotheus, aufgrund von dir, nicht aufgrund von deinen Sünden, nicht aufgrund von dem, dass du beschnitten wurdest, nicht aufgrund von dem, dass du toll mit Paulus über viele Jahre gedient hast, nicht von irgendwas, sondern weil es Gott sich vorgenommen hat, aufgrund seines eigenen Vorsatzes. Und das genügt wieder nicht. Paulus sagt es wieder doppelt. Sein eigener Vorsatz und der Gnade dessen, weil Gott dich beschenkt hat. Grundlos, völlig grundlos in dir hat er dich beschenkt. Ich erinnere uns an ein paar Stellen, ich glaube, zum Aufschlagen genügt die Zeit nicht. Paulus sagt in Römer 9, dass er die Kinder von, ich denke, von Rebekka waren es, erwählt hat und verstoßen hat, nicht aufgrund von dem, was sie getan haben, sondern als sie noch in ihrem Bauch waren und weder Gutes noch Böses getan hat. Damit der Ratschluss Gottes bestehen bleibt, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Oder ein zweiter, in Epheser 2 sagt er, dass Gott uns errettet hat aus Gnade, mittels des Glaubens, nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Oder in Galaterbrief Kapitel 2, Vers 16, das hatten wir in den Bibelstunden ausführlich, dass wir alleine aus Glauben gerechtfertigt werden. Die Schrift ist voll davon zu sagen, lieber Timotheus, liebe Gemeinde, liebes Volk Gottes, es hat nichts mit euch zu tun, nichts. Oder wie es dieses Lied, diese Strophe aus diesem Lied so toll sagt, die Sünden sind viele, die Gnade ist mehr. Und das gilt, die Gnade ist größer. Und schaut mal, diese Gnade, ich habe das in der Einführung schon darauf hingewiesen, ich möchte es aber nochmal darauf hinweisen, weil es so kostbar ist, diese Gnade in Vers 9, sie wurde uns gegeben in Christus Jesus vor ewigen Zeiten. Das heißt, da war weder die Eunike noch die Lois noch die Ururoma von Timotheus noch ein Abraham noch ein Isaak noch ein Jakob noch ein Noah noch ein Adam noch diese Schöpfung überhaupt existent. Da war einfach nichts da. Und Gott hat damals schon beschlossen und gesagt, diesen Timotheus begnadige ich in Christus. In Christus bedeutet, er sagt, er schaut den Christus an, in ihrem Ratschluss, sie sitzen in der Dreieinigkeit im Kreis, bildliches Vorstellung, sitzen im Kreis, Gott schaut den Jesus an und denkt so, boah, und wie dich, so mache ich den Timotheus. Das dachte er sich damals. In Bildsprache versteht. Und hat damals zu ihm gesagt, und ich begnadige dich. Was ist das? Das ist doch der größte Beweis, Timotheus, das hat nichts, nichts, nichts mit dir zu tun. Gottes Kraft, Gottes Gnade steht dir zu, du hast Zugang zu Gnade und zu Kraft Gottes. Einfach nur, weil Gott es wollte. Punkt. Der Vers 9 dient dazu, ganz klar zu machen, dass Gottes Kraft in Timotheus in einem absoluten Sinne geschenkt wurde. Das heißt, er muss sich in keinerlei Weise irgendwelche Gedanken machen, ob er auf Gottes Kraft im Dienst vertrauen kann, sondern er darf sich 100% sicher sein. Wenn ich diesen Dienst anfange, der Geist wird sich dazu stellen, wird sich entflammen und wird den Dienst von Neuem beleben. Und dann Vers 10 bespricht eben die Frage, und ist diese Kraft stark genug? Wenn wir schon sagen, Kraft Gottes, dann können wir sagen, ja, die ist definitiv stark genug. Vers 10, die Kraft, die durch die Gnade wirkt, die uns, Vers 10, jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes und Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Wesentlichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Paulus sagt, diese gigantische Gotteskraft wurde in wurde sichtbar, wurde deutlich, messbar in der Entscheidung Jesu. Wir könnten so sagen, wir haben es in der Ausbildung gemacht, wie viel Kraft hält dieser Stahl aus? Wir haben so Stahlproben gehabt, Victor kennt das bestimmt, haben dran gezogen mit Maschine und dann hat es einen Bling gemacht und dann hat die Maschine angesagt, keine Ahnung, 50 Kilonewton, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. So, wir haben es gemessen. Die Kraft Gottes aber ist nicht messbar. Aber trotzdem sagt Paulus, sie ist offenbar geworden. Wir konnten sie begreifen, nämlich in der Menschwerdung Jesu. Es ist ein Kraftakt Gottes, dass ein göttlicher Same sich mit einer Jungfrau verbindet und der Gottmensch Jesus Christus das Licht dieser Welt betritt, dieser Erde betritt. Das ist ein göttliches Wunder, das kein Mensch könnte wirken. Und das ist diese Kraft, der, so wird es Paulus in 1. Korinther 15 sagen, eine zweite Art von Mensch geschaffen hat, den letzten Adam auf diese Welt gebracht hat. Ein göttliches Werk. Vers 10, das genügt aber allein nicht. Die Erscheinung unseres Heilandes, Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht hat. Warum ist das ein Kraftakt? Weil der Tod jeden Menschen seit 1. Mose 3 absolut sicher in seiner Hand hat. Und jeder Mensch auf dieser Welt, abgesehen von Henoch mal, der Elia stirbt oder wird sterben. Und jeder von uns und jeder, den Timotheus kennt, hat Vorboten des Todes in seinem Leben. Er denkt vielleicht an den Paulus, der sitzt kurz vor seinem Tod. Oder er denkt an sein eigenes Leiden. Das sind Schmerzen, das sind Entbehrungen. Wir lesen Kapitel 4, ich finde das so gut, weil es so banal ist. Da ist Kälte, Frosch, ein Vorbote von Tod. Wenn der Frosch zu groß wird, sterben Menschen. Und jetzt sagt dieser Paulus, Christus hat ihn zunicht gemacht. Mit anderen Worten, Timotheus, hab keine Angst, dein größter Feind, vor dem du Angst haben könntest, er ist zunichte gemacht, er ist überwunden. Es gibt keinen Grund mehr für dich, furchtsam zu sein. Es gibt da keinen Grund mehr. Ich habe ihn überwunden. Aber immer das ist immer noch nicht genug, sondern er hat Leben, Vers 10, ich lese in Vers 10 nochmal ganz, jetzt aber offenbar geworden durch die Erscheinung unseres Heilandes, Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat. Timotheus soll dastehen, ihr aber, Gott, wie sollen die geistlich Toten leben? Wie ist das möglich? Und er sagt, ich habe Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Und Leben bitte nicht im Sinne von bum, 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 als ein Herz, das schlägt, sondern Leben im Sinne von göttlichem Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus selber ist das göttliche Leben. Er hat es, so heißt es hier, ans Licht gebracht. Kein Mensch auf dieser Welt konnte sich vorstellen, was wahres Leben ist. Nicht mal Adam, nicht mal Adam vor dem Sündenfall. Warum hätte er sonst zum Baum des Lebens gehen können? Es gab mehr Leben wie das, was Adam hatte. Er hätte sonst nicht zum Baum des Lebens gehen müssen. Keiner Mensch hatte Ahnung, was das ist. Und dann kommt die Sünde und der Sündenfall und es ist offensichtlich, das Leben, das göttliche Leben wird immer und immer mehr verfinstert. Es ist immer weniger davon da. Und dann plötzlich kommt einer und es heißt, das Wort wurde Fleisch. Und wohnte unter uns. Wir schauten seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, das ist eingeboren vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Oder in Kapitel 14, Vers 9 im Johannes-Evangelium. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Plötzlich tritt er auf und sagt, Leben. 1. Johannesbrief, was wir angefasst haben. Das ist dieses Leben, wahres Leben. Ich saß lang dran, habe mir überlegt, wie umschreibe ich es, weil Leben so ein alltäglicher Begriff ist. Ich möchte diesen Begriff, wo steht er? Die Vitalität Gottes vorschlagen. Ich weiß nicht, ob es das besser trifft. So ein Lebensbrunnen, der einfach aussprudelt und sprudelt und sprudelt. Aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist wahres Leben. Und Christus hat gesagt, das ist möglich. Es ist möglich. Leben und Unvergänglichkeit. Das heißt, über diese Schöpfung hinaus, all das, was vergeht. Christus hat es offenbart, hat das ans Licht gebracht. Und der Zugang, so heißt es hier, ist das ewige Leben. Was ist dieser Abschnitt, diese Verse von 6 bis 10? Und ich denke, das ist der Kern, die zentrale Aussage in diesem Brief. Deswegen haben wir uns hier viel Zeit dafür genommen. Paulus ruft Timotheus zum Dienst auf. Und er sagt, es entspricht dem Wesen, in dir diesen Dienst zu bewirken. Das heißt, wenn du anfängst zu dienen, der Geist wird sich dazustellen. Deswegen schäm dich nicht, sondern beginn deinen Dienst. Und der Geist eben wird sich entfachen. Und Timotheus, du hast die göttliche Garantie, er wird sich dazustellen. Du brauchst keine Angst haben. Warum? Denn du bist vor Grundlegung der Welt begnadigt worden und berufen worden. Nicht berufen, berufen in der Zeit, begnadigt vor der Zeit. Und diese Kraft, die zur Verfügung steht, ist mächtig, den Tod zunichte zu machen und wahres Leben zu bewirken. Das ist die Botschaft in diesem Vers, dass sich die Kraft mit Paulus, mit Timotheus im Dienst dienen kann. Kapitel 2, Vers 8, wir werden uns das nächste Mal anschauen, da wird, sagt Paulus, und das vergiss, komm, wir lesen es, das haben es vorher schon mal gelesen, wir lesen es nochmal, das bitte vergiss nie. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids, das ist der König, der Herrscher, nach meinem Evangelium. Paulus sagt dieses, bitte vergiss deinen ganzen Dienst über nie. Herzliche Einladung, das auswendig zu lernen, beziehungsweise manche von euch haben das schon auswendig gelernt. Das vergiss nie, unter dieser Perspektive lebe. Vielleicht dachte sich der Timotheus, okay, Paulus, habe ich verstanden, aber wie sieht das jetzt konkret aus? Und dafür nimmt Paulus sich jetzt nochmal Zeit für drei Beispiele, wie sowas konkret aussieht. Zunächst an sich selber, dann ein negatives Beispiel und dann ein positives Beispiel, um zu sagen, wie sieht das jetzt aus mit diesem Evangelium, mit der Erinnerung an dieses Evangelium, seinen Dienst zu tun. Ich lese 2. Timotheus 1, Vers 11 bis 18. Das Evangelium, zu dem ich bestellt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen. Aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut auf jeden Tag zu bewahren. Halte fest das Bild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und Liebe in Christus Jesus. Bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben, unter welchem Pylegius und Hermogenes. Der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt, sondern als er mich in Rom suchte er mich fleißig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tag. Und wie er mir in Ephesus gedient hat, weißt du am besten. Paulus beginnt und sagt, diese Theologie aus den Versen vorher, ich lebe sie, Timotheus, lebe du sie auch. Schaut mal, ich möchte euch Vers 12 hinweisen. Aus diesem Grund leide ich, weil ich das Evangelium predige, leide ich, aber ich schäme mich nicht. Vers 8 steht, schäme dich nicht. Aber ich schäme mich nicht. Und jetzt schaut mal, wie wichtig dieses Wort denn. Warum schämt sich Paulus nicht? Denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Paulus tut seinen Dienst in Leiden und ohne Scham, weil er weiß, wer Christus ist, weil er weiß, dass Christus ihn durchtragen wird. Weil er weiß, dass er von Christus begnadigt ist, in Christus begnadigt ist, weil er weiß, dass Christus ist, mächtig ist, den Tod zunichte zu machen, und er weiß, dass in Christus ewiges Leben ist. Das weiß er, weil er um die Verse 9 und 10 weiß. Und Vers 13, halte fest das Bild der gesunden Lehre, die du von mir gehört hast, im Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Er sagt, halte daran fest. Das ist Wunderbare, mir ist irgendwann in der Offenbarung aufgefallen, in den Sendschreiben oder auch im Hebräerbrief. Die Botschaft Gottes ist nicht an uns, bitte streng dich an, sondern halte fest. Wir müssen einfach nur dieses Evangelium festhalten. Und wie? Im Glauben und in Liebe. Vers 14. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Wieder die Erinnerung. Er lebt in dir. Vertraue darauf, dass der Geist in dir dich durchtragen wird, dich bewahren wird. Oder, und damit kommen wir zu Negativbeispielen, willst du werden wie dieser Pylagius und dieser Hermogenes? Timotheus hat sie sicherlich gekannt und sicherlich kein gutes Bild von ihm gehabt. Das wäre so wie, wir hätten hier einen in der Gemeinde vor einigen Jahren gehabt, ein böser Mensch, schlechter Mensch. Und dann kommt Paulus und sagt, liebe Gemeinde, wollt ihr werden wie Person XY? Wir haben ihn ausgeschlossen, er hat sich abgewendet. Wollt ihr werden wie sie? Wenn nicht, dann halte fest. In diesem Sinne, ich habe gerade mir aufgeschrieben, das ist wie diese Schockbilder auf den Zigarettenschachteln. Kennt ihr die? So, in diesem Sinne verwendet er diese zwei. Willst du so werden? Wenn nicht, dann halte fest. Eifere dem Onesiphorus nach. Diesen Onesiphorus, er kennt ihn sehr gut. In Vers 18 lesen wir es, dass er seinen Dienst sehr genau kennt. Und er sagt, guck, Person XY, du weißt noch, sie war da. Schau lieber, Alfred, ich nenne dich, schau lieber auf ihn. Die Gemeinde eifert lieber dem Alfred nach, wie unsere Person XY, die nicht mehr da ist. Das ist dieses Anliegen. Nimm diesen Onesiphorus. Aus dem, was hier steht, können wir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit schließen, dass dieses Onesiphorus im Dienst umgekommen ist. Wir haben hier einiges in Informationen und das lässt sich dieses Bild rekonstruieren, dass dieser Onesiphorus Paulus mitgekriegt hat, dass Paulus in Rom im Gefängnis sitzt. Er hat sich aufgemacht, ist nach Rom gegangen. Das waren, habe ich sie aufgeschrieben? Ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich meine um die 2000 Kilometer. Ich müsste aber nochmal nachschauen mit Schifffahrten und so weiter. Hat sich aufgemacht nach Rom, diesen schweren Weg, hat Paulus in Rom gesucht, im Gefängnis, und das öfter. Er kam öfter zu ihm und hat ihn dort gefunden in den Gefängnissen. Und irgendwann kommt er nicht mehr heim. Deswegen steht hier, das Haus des Onesiphorus gebe dem Herrn Barmherzigkeit. Am Ende vom Brief können wir lesen, dass Paulus einen Gruß ausrichtet, aber nur an das Haus des Onesiphorus und nicht an ihn. Wir können mit einer relativ wahrscheinlichen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dieser Onesiphorus irgendwann im Dienst gestorben ist. Hat ihn eine Krankheit erwischt, haben ihn die Römer erwischt, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall wissen wir, es war einer, der im Dienst bis zum Äußersten gegangen ist. Vielleicht bis zum Tod. Und es war einer, den Paulus gut kannte. Und er sagt, hey, der Onesiphorus ist ein klasse Typ. Dem Eifer nach. Hast du gemerkt, was der auf sich genommen hat? Eifer ihm nach. Und er wird Barmherzigkeit empfangen. Er könnte sagen, und er wird die Krone des Lebens empfangen. Er könnte Gnade empfangen. Nein, er wird Barmherzigkeit. Das ist das, was einer braucht, der ein Leben in dieser Welt zugrunde gegangen ist. Ein warmes Herz vom Herrn. Das ist die Perspektive, die er ihm gibt. Was haben wir heute gehört? Was war die Botschaft dieses ersten Kapitels? Wir haben gehört, es gibt eine Voraussetzung für den Dienst. Kurz nochmal überlegen, was war das? Echter Glaube, genau, echter Glaube. Hast du echten Glauben? Hat Timotheus echten Glauben? Dann hast du alles, was du brauchst. Und dann war die Botschaft, dann lass den Geist in dir sich wieder entfalten. Und er wird sich entfalten. Fang an zu dienen und er wird sich entfalten. Denke daran, in Christus bist du vor Ewigkeit begnadet. Du hast den Zugang dazu. Und der Geist in dir ist mächtig, Leben zu bringen, den Tod zunichte zu machen. Und er sagt ihm, ich habe Vorbilder. Ich habe Vorbilder. Du hast Vorbilder, du kennst sie. Ich habe mich an eins erinnert, mit dem möchte ich schließen. John MacArthur wurde mal gefragt, wie kannst du so viel Predigten, so viel Bibelstunden, so viel Bücher schreiben? Und seine Antwort war, ich fange einfach an zu arbeiten. Ja, mit diesem Wissen im Hinterkopf, das ist die Botschaft. Fängt an im Vollvertrauen auf den Herrn. Ich möchte beten. Vater, es ist deine Gnade, es ist dein Werk, es ist dein Sohn in uns, es ist dein Geist, der in uns lebt, der Dienst bewirkt. Danke, dass du in Timotheus damals durch den Paulus diesen Dienst wieder hast entflammen lassen. Bitte entflamme noch mehr in uns. Bitte wecke einen neuen Dienst, wo der Dienst eingeschlafen ist. Und bitte schenk, dass wir mit Leiden auf uns nehmen, mit Motivation, im Vertrauen auf die Kraft deines Geistes, den Dienst für dich zu tun. Das bitte schenk uns. Schenk uns da Ausharren. Und vor allem schenk uns, dass wir Jesus Christus im Gedächtnis behalten, aus den Toten auferstanden, aus dem Samen Davids. Das bitte schenk uns, dass wir ihn niemals aus den Augen verlieren. Danke, Vater, für dein Werk im Namen Jesu. Amen.